Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Borgard spricht. Huge schon wieder mit David M. Schultz. Der David ist immer noch Sprecher und Schauspieler, aber nun im Vorstand of the VDS. Dort make a seat stark für ein good Zukunft für all Sprechenden. Here we go. Borgard spricht mit David M. Schultz.
Erzähl mir doch mal, wie es dir heute geht. Oh, red mit mir. Ich bin für dich da, lehn dich zurück und red mit mir. Red mit mir, red mit mir. Komm und red mit mir, red mit mir.
Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Warum bin ich hier? Warum sind Sie hier?
Das ist ja schön, dass du nochmal hier bist. Also, es gibt jetzt keine große Auflösung, warum ich sage, deswegen bist du hier. Aber.
Ich will doch einfach nur wissen, warum ich hier bin. Hören Sie mal, ich bin von so weit her angereist.
Hast du schon mal das Gefühl gehabt im Studio bei irgendeinem Job, dass du dachtest, warum bin ich überhaupt hier jetzt? Also, ich bin doch komplett fehl am Platz jetzt hier.
Meinst du so Imposter-Syndrom?
Doch, ja, alle möglichen Facetten. Einerseits das vielleicht, andererseits auch, wo du denkst, ich bin komplett falsch besetzt worden. Oder was man manchmal auch hat, in Schalten, wo du denkst, ey Leute, warum bin ich denn jetzt schon hier? Ihr redet noch über den Text, das hättet ihr auch nochmal eben ohne mich machen können.
Ja, aber es ist schon länger her. Ich habe meistens das Gefühl, dass schon sehr effizient alles durchorganisiert ist, gerade bei den Schalten. Dass wenn es dann losgeht, dann piff, paff, puff und 12 Minuten später ist auch schon wieder vorbei.
Was du nicht mitkriegst, ist im Vorhinein, die Kunden alle sagen, gleich machen wir mit dem David eine Aufnahme. Seid ihr alle bereit? Wir dürfen jetzt
seid
nicht
ihr
verkacken.
Vorbereitet? Wir hatten das schon letzte Woche mit dem Borgard, der hat sich schon aufgeregt, dass wir den Text nicht besprochen haben vorher.
Nee, tatsächlich habe ich dann noch nie so richtig auf die Kacke gehauen, dass ich gesagt habe, Leute, ist es jetzt mal gut? Das hört mich ja tatsächlich auch mal so Stories von Sprechern, die irgendwie dann so Kommentare reinwerfen. Meistens ist es ja am Ende, ne? Wenn die am Ende sagen, ja, dann müssen wir mal noch gucken, dass wir dann im Schnitt dann die Grafik anders setzen. Ja, Manuel, kannst du da noch im Schnitt das so und so ändern? Und wo ich dann mal reinwerfe, dann sind wir ja durch soweit, oder? Dann würde ich
Kann
viel
ich
Erfolg
schon gehen?
Dann auch so mal.
Ja. Ja, genau. Ja, aber ich denke, wenn es jetzt zum Beispiel bei Werbung so ist, dann denke ich mir immer, ja komm. Das ist in der Regel so gut bezahlt, ja, wenn ich jetzt hier noch 12 Minuten lang denen zuhöre, wie sie irgendwas noch ausmachen, dann passt schon.
Ja, ja, nee, ist es auch häufig nicht deswegen, weil ich sage, meine Zeit ist mir zu wichtig, sondern einfach nur, weil ich es einfach nervig finde dann in dem Moment.
Ich nicke dir zu.
Was hältst du von der derzeitigen Sprecher-Community hier so in und um Köln herum? Ich finde, da hat sich einiges getan, auch durch dein Beitun, aber auch so eine Geschlossenheit, die irgendwie so in den letzten paar Jahren sich getan hat, finde ich.
Ja, finde ich auch. Ich finde, es kommt ein paar Jahre zu spät. Hm. Ich hätte vielleicht ein bisschen früher anfangen sollen, noch mehr so die Leute irgendwie zusammenzukriegen. Ja, das ist vielleicht eins der Vorteile, die momentane Situation um KI und ne, Wirtschaft ist gesunken und ich weiß nicht, ich kenne, glaube ich, fast keinen Kollegen, keine Kollegin, die nicht irgendwie sagt, ich habe aber kein so ein gutes Jahr. Also ich habe noch keinen gehört, der gesagt hat, irgendwie, boah, geil.
2024, ja, das ist mein Jahr.
Es läuft super, mein Steuerberater flippt aus. Ja, also das ist irgendwie nicht der Fall. Umso schöner, dass alles momentan ein bisschen zusammenrückt. Ich finde, das hat in den letzten Jahren gefehlt, dass auch einfach mehr Solidarität zueinander stattfindet und so. Und das habe ich ein ganz gutes Gefühl eigentlich momentan.
Ja, schade, dass es so eine Krise braucht irgendwie. Oder so eine Krise in Anführungsstrichen. Ne? Aber so ein dann doch existenzielles Thema wie KI oder halt eben auch so eine große Flaute. Wenn es im Vorhinein so ein bisschen um Gagen ging, da hatte man schon immer so das Gefühl, so gewisse Zellen haben sich dann zusammengeschlossen. Ja, Mensch, das ist wirklich blöd. Und bei anderen hast du so gemerkt, nee, meine Gage ist gut. Ich will jetzt eigentlich nicht dran rütteln. Nicht, dass ich mir meine Gage kaputt mache. Also hat man so ein bisschen das Gefühl gehabt. Wenn
ich ja, finde ich auch. Ja. Ne? Aber da herrscht ja leider auch ein großer Irrglauben, dass wenn man selber irgendwie eine höhere Gage hat oder dass quasi dann weniger Geld da sei, dass wenn andere ihre Gagen erhöhen würden, dann würde man weniger bekommen. Mhm. Und das stimmt gar nicht, sondern das, was dann passiert, ist, dass dann alle besser bezahlt sind.
Soll ja keine Umverteilung passieren.
Richtig,
ne?
Genau, weil wenn alle zum Beispiel im Synchron- oder im Games-Bereich ihre Gagen anheben, dann verdienen einfach alle mehr. Und nicht irgendjemand verdient weniger. Das passiert nicht. Also wenn man jetzt irgendwelche Effekte außer Acht lässt, dass irgendjemand mit null Erfahrung plötzlich meint, ich will aber so bezahlt werden wie ein Promi, ja gut, okay, dann wird er wahrscheinlich nicht mehr gebucht oder sie. Ja, aber für alle, die ihr Handwerk verstehen, da ändert sich dann nichts, außer dass alle besser verdienen, wenn es halt alle machen. Weil dann hat Studio XY ja auch nicht die Möglichkeit, okay, wir nehmen jetzt aber nur noch die, die irgendwie 50 Cent billiger sind.
Ja, das Problem ist natürlich auch gewesen, oder ist es immer noch, dass viele Leute da so ein bisschen Muffensausen vorhaben, also ein bisschen ja, Bammel vorhaben, irgendwie in diese Gagengespräche reinzugehen. Ne? Das höre ich halt auch immer hier öfter, dass Leute sagen, ja, ich müsste eigentlich auch schon mal längst mal, hätte ich schon längst mal erhöhen müssen, weil sie irgendwie so denken, ach, das ist alles ist so per Du und alles ist so locker und so nett und dann kommt man sich fast unverschämt vor, wenn man so einen tollen Beruf, den man ausüben darf, in Anführungsstrichen, das ist aber trotzdem ein Beruf, den du ja für Geld machst, wenn man dann sagt, jetzt hätte ich aber gern 50 Cent mehr, das ist aber leider genau die falsche Herangehensweise, ne? Weil wenn es einfach alle machen und auch die Großen, in Anführungsstrichen, dann haben es die Kleinen auch einfacher.
Ja, absolut. Ja. Ich empfinde das als so ein relativ vielschichtiges Problem. Das fängt dabei an, dass zumindest war es zu meiner Zeit und zu deiner Zeit an der Schauspielschule wahrscheinlich auch so, dass die dass Schauspieler quasi auf den Markt geworfen werden in dem Bewusstsein oder denen wird suggeriert im Vornherein schon, sei froh, wenn du spielen darfst. Sei froh, wenn du überhaupt einen Job hast. Mhm. Hier, das ist der Unterschied zwischen arbeitslos und arbeitssuchend. Das sind die Formulare, die du dafür ausfüllen musst. Ja. Und also mit diesem Mindset gehen die Leute raus, dass sie immer dankbar sein sollen, dass sie überhaupt arbeiten dürfen. Was ja in manchen Bereichen leider auch stimmt, gerade wenn man sich die Theaterbranche anguckt. Ja. Und die zweite Ebene ist, dass es gerade Künstlern schwerfällt, das Kaufmännische vom Persönlichen zu trennen. Hm. Dass quasi das, oh, bin ich das wert, dass das jetzt so und so viel Euro kostet, was ich da mache. Das ist aber die falsche Frage. Es geht gar nicht darum, ob du als Person, Persönlichkeit, wie auch immer das wert bist, sondern was ist der Kunde bereit zu bezahlen? Und wenn man das als Spiel begreift, dass quasi, also Produzent will so wenig bezahlen wie möglich, weil jeder Euro, den er sich spart, bleibt bei ihm. Du möchtest so viel bekommen für das, was du da machst, also trifft man sich dann irgendwo. Und wenn man das als Spiel wahrnimmt und ein bisschen entkoppelt von der eigenen Person, dann kann man da auch viel freier mit umgehen und ja irgendwie auf den Markt und dann rausfinden, was gibt denn der Markt in Anführungszeichen, was gibt der denn her? Also dieser Austausch zwischen Produzent und Künstler.
Es ist einerseits ein bisschen so ein Spiel, aber ich finde es selber sehr nervig, dass es manchmal, je nachdem an welchen Kunden du gerätst, so eine Bazar-Mentalität eben hat, dass du denkst, ey Leute, jetzt fangen wir hier an, wieder rum zu häggeln, lass uns doch einfach fair sagen, was kannst du mir zahlen, ich sag dir, was ich mindestens haben will und dann ist es das und anstatt sagen, ja, für 50 Euro, ja komm, ist schon mindestens 200, ja dann für 75, also dieses Hin und Her, das nervt mich dann manchmal auch, da habe ich direkt keinen Bock drauf auf dieses Verhandeln jetzt immer so. Verhandeln um die Pennies, weißt du, was ich meine?
Ja, auf jeden Fall. Aber ich glaube, das kommt ja mit der Zeit. Ich meine, ja, du bist ja jetzt auch schon ein paar Jahre im Game, Alter, Bro.
Yo, yo, boom, fist, yo. Bump, bam, ich explosion. Shoot hier die Voices raus. Yeah, what, what?
Ich steige aus dem Bett und drehe den Swag auf. Aber gerade am Anfang der Karriere ist man da ja natürlich auch noch viel gesprächsbereiter, weil man ist noch total grün hinter den Ohren und denkt so, oh Gott, Hauptsache überhaupt irgendwie einen Job. Mhm. Okay, dann kriege ich halt nur 225 Euro und nicht 250. Ja, okay, egal. Muss Miete bezahlen und umso länger man im Geschäft ist und umso mehr man merkt, okay, das ist auch wirklich abhängig von Kunden und gute Kunden und gute Agenturen und Studios, die bezahlen auch fair für gute Leistung, die sie bekommen. Und da hat man ja diese Gespräche auch nicht. Diese Pfennig-Fuchser-Gespräche, die hat man ja auch nur in einem bestimmten Marktsegment. Und da kann man sich ja auch irgendwann entscheiden, da nicht mehr mitzumachen, wenn es einem zu anstrengend wird.
Hast du auch so diese Wahrnehmung gehabt, dass in den letzten Jahren so gerade in der Synchronbranche noch viel mehr aufgekommen ist, diese Denke, die du eben ansprachst, von wegen, oh, wie geil, ich darf was sprechen, das ist ja mega. Also wie glücklich kann ich mich jetzt schätzen, hier was sprechen zu dürfen?
Ich glaube, im Games-Bereich ist das noch ein bisschen krasser, dass da so Quereinstiege passieren. Für Apple- und Ei-Gagen, wobei im Games-Bereich die Gagen sowieso total im Keller sind. Mhm.
Glaubst du, da gibt es noch krassere Einstiegsgagen, die wirklich gezahlt werden?
Ja, ich befürchte ja. dass dann Leute sagen, oh, ich will unbedingt bei Call of Duty dabei sein. Oh ja, komm, ich schreie auch irgendwie 3 Stunden lang, Achtung Granate und Feind auf 1 Uhr und Feind auf 2 Uhr, Feind auf 3 Uhr, was wir alle am Anfang unserer Karriere alle gemacht haben. Da gibt's auf jeden Fall Quereinsteiger, die sagen, na klar, ich mach das für einfach, dass ich dabei bin.
Für nur ein Apfel, noch nicht mal ein Ei.
Ich befürchte auch manchmal für gar nichts, dass die einfach sagen können, oh geil, ich war beim neuen Call of Duty, was auch immer. Kann ich mir schon vorstellen, dass das passiert.
Verwandt dazu ist aber auch ein bisschen das Problem, finde ich, dass wenn man jetzt im VDS oder in so einer großen Sprechergruppe irgendwie ein bisschen über Gagen spricht, weil es halt eben auch so ein vielseitiger Beruf ist, dann gibt es Sprecher, die machen nur Hörbuch, Sprecher, die machen viel Games, Sprecher, die haben noch nie ein Game gemacht. Wenn du dann versuchst, irgendwie zu sagen, lass uns mal alle an einem Strang ziehen und diese Gage in dem Bereich zu erhöhen, da gibt es halt Leute, die haben das noch nie gemacht und die interessiert das dann halt auch gar nicht. Die denken sich, das ist ja gar nicht mein Pferd, warum soll ich da jetzt drauf setzen?
Absolut. Deswegen finde ich ja, ist so die Arbeit im Verband und die Mitglieder, die sich im Verband organisieren, das ist genau der Mehrwert, weil da dieser Austausch stattfindet. Und wenn du jetzt jemanden bist, der, keine Ahnung, eigentlich kein Hörbuch macht, weil du bist halt irgendwie in anderen Gefilden unterwegs, hast aber den Austausch mit ganz vielen Leuten, die halt Hörbuch machen, dann kannst du dich gleich direkt ganz anders verhalten, wenn jetzt plötzlich die erste Anfrage bei dir eintrudelt. Und dann sagt jemand, ja, komm, ich zahle hier 200 € für das Hörbuch. Und dann weißt du halt, okay, nein. Wenn du halt aber gar keine Ahnung hast, weil du noch nie mit jemandem drüber gesprochen hast, dann machst du irgendwas, irgendeine Bauchentscheidung und keine Ahnung und machst es wahrscheinlich zu günstig. Hast dann selber nachher das Problem, deine eigenen Preise auf ein normales Niveau wieder anzuheben, weil du bist so tief eingestiegen, dass Kunde dann sagt, hä, aber warum soll ich dir jetzt plötzlich das Doppelte bezahlen? Ja. Wenn du dich vorher damit auseinandergesetzt hättest, was ein marktüblicher Preis ist, wäre es dir halt nicht passiert. Und ja, da kann man nur empfehlen, dass FreiberuflerInnen sich organisieren.
Ist das und vieles andere, irgendwie hat sich das bei dir so aufgehäuft, auch vergangene eigene schlechte Erfahrungen im Bereich Gage oder was auch immer, dass du den Schritt gegangen bist, auch im VDS dich noch, bist ja eh schon sehr aktives Mitglied gewesen, aber jetzt tatsächlich auch im Vorstand zu platzieren lassen?
Naja, platzieren lassen.
Ja, ich wollte jetzt nicht sagen, nicht einfach da reingesetzt. Ne,
weil, man wird ja schon gewählt.
Genau.
Aber, ja, na klar, also ich habe insofern schlechte Erfahrungen gemacht, dass ich mich halt auch oft von dieser freundschaftlichen Atmosphäre, familiären Atmosphäre, die für gewöhnlich herrscht, wenn wir künstlerisch arbeiten in irgendwelchen Studios, habe ich mich einfach in meinen jungen Jahren sozusagen einfach auch täuschen lassen. Und wo ich so grün, war ich einfach grün hinter den Ohren und oh, sind alle so nett und wir sind doch irgendwie alle Freunde. Ja, komm, klar, spreche ich dir eben mal noch da die eine Rolle. Ja, David, wir haben hier noch 3 Takes für dich. Hier, du bist ja gerade da, kannst du die schnell machen, einfach so? Ja, komm, egal, ja, mache ich, weil ist ja alles immer so nett. Und habe dann erst später rausgefunden, oh Moment mal, wie viel Kohle die da gerade sparen, selbst wenn sie mir die einzelnen Takes bezahlen, aber das ist ein völlig anderes Projekt, da ist eigentlich eine Grundgage für fällig und solche Geschichten, das wurde mir erst viel später klar. Und dann damals wurden ja schönerweise noch Rechnungen geschrieben, die mir die ganzen Rechnungen rausgesucht aus den letzten Jahren und habe dann festgestellt, oh krass, die haben sich in den letzten Jahren irgendwie 2.000 € gespart, dadurch, dass zufällig immer noch da 3 Takes irgendwie plötzlich noch anfielen, als ich da war. Was hat denn das jetzt eigentlich genau mit Freundschaftsdienst zu tun, wenn ich zwei...
Eine Einbahnstraße, ne?
Und im Games-Bereich war das auch so. Ich dachte, ich kann auch im Alleingang dafür sorgen, dass wir alle besser verdienen, weil ich die Situation fürchterlich finde, dass wir für ein Indie-Game genauso bezahlt werden wie für ein AAA-Game und sich da quasi gagentechnisch gar kein Unterschied gemacht wird. Was völlig absurd ist, dass du für ein AAA-Game mit Millionen von Spielern oder Milliarden von Spielern, was irre Umsätze einfährt und Gewinne erwirtschaftet, genau die gleiche Gage bekommst wie ein liebevoll gemachtes Game von einem Indie-Entwickler, was sich irgendwie 100.000 Mal verkauft. Also das steht einfach nicht im Verhältnis und ich dachte, ich könnte alleine was machen, weil er alles immer so freundschaftlich war und musste dann auf die harte Tour lernen, dass wenn Geschäftsentscheidungen getroffen werden, das scheißegal ist. Da gibt's kein freundschaftliches Verhältnis mehr. Da gibt's Hop oder Top und entweder frisst du die Gage oder du bist raus. Und das war für mich mit ein großer Grund, mich weiter auch im Verband zu engagieren. Und jetzt mittlerweile sind meine Kinder alt genug, dass ich auch wieder ein bisschen mehr Ressourcen habe, das auch leisten zu können, weil es für mich gerade in der aktuellen Situation sich einfach total gut anfühlt, mitzugestalten und nicht abzuwarten, ja, dann irgendwie mit den Ergebnissen umzugehen, sondern ich habe im Lauf meiner Karriere ja so viele verschiedene Sachen erlebt in so vielen unterschiedlichen Bereichen, dass ich das Wissen nutzen möchte, um unseren Berufsstand für alle besser zu machen und dass alle meine Kolleginnen, alle meine Kollegen in der Lage sind, informierte Entscheidungen zu treffen für die großen Dinge, die jetzt kommen, für die Zeit, in der wir jetzt leben, wo es nicht mehr so ist wie in den letzten 10, 20 Jahren, dass man irgendwo hingeht und blind die Rechteabtretung unterschreibt, weil passt schon, ja cool, alles klar, ich mache jetzt hier synchron oder was. Ich unterschreibe, was soll da drinstehen, passt schon, sind doch alle Freunde hier, die Zeiten sind vorbei, das geht nicht mehr. Alle müssen richtig aufpassen, alle müssen sich informieren, müssen sich damit auseinandersetzen und da möchte ich meinen Teil dazu beitragen, dass wir alle da in der Lage dazu sind und nicht abgezockt werden von gierigen Softwareunternehmen.
Sie müssen aufpassen, erstens wegen der ganzen KI-Nummer gerade und sie sollten einfach aufpassen, damit das einfach auch zum Standard wird. Ne? Wenn man das mal vergleicht mit irgendwelchen, ja, typisches Beispiel immer natürlich die Amerikaner einfach, ganz andere Herangehensweise an solche Verträge wie, ja, wenn du hier sprichst, dann dürfen wir das aber auch im Hörspiel benutzen. Und dann dürfen wir auch noch, dann machen wir auch eine Werbung draus und dann machen wir natürlich auch einen Trailer draus. Und wenn wir wollen, dann machen wir vielleicht noch, schneiden wir es noch um und weiß ich nicht was. Ne?
Ganz genau.
Also das ist ja jetzt nicht, da kann man natürlich, könnte man ja vielleicht mit fein mit sein, dass man sagt, ist mir egal, für mich persönlich, ne, ist mir egal, weil es jetzt nicht unbedingt KI-Gefahr besteht, aber es ist halt einfach für das ganze Kollektiv natürlich einfach total scheiße. Und es ist wieder dieses, so ein bisschen wie, ja, ja, klar, könnt ihr auch, klar, schneidet einfach den Trailer da raus.
Genau.
Kein Problem. Nee, fuck it.
Oder mach aus meinen Synchronaufnahmen noch ein Hörspiel.
Ja, mach noch eine Tony-Box draus.
Nee, ja, genau.
Ganz kriegst du ja nichts von.
Genau, also es geht nicht um KI, es geht natürlich, also es geht auch natürlich stark um KI, aber es geht vor allen Dingen um diese krass umfassenden Rechteabtretungen, dass du einmal eine Leistung erbringst für eine kleine Gage und das soll dann verwertet werden in x anderen Produktionen. Können die ja machen, aber dann muss das halt vergütet werden. Es kann nicht sein, dass du einmal, ne, dass du im Synchron eine Rolle spielst und sprichst und daraus wird dann ein Hörspiel gemacht. Das läuft auf Amazon, auf Apple, auf Google, auf einer Tony-Box und du kriegst da keinen Cent für, während mit deiner künstlerischen Leistung massiv Geld verdient wird. Mhm. In Deutschland ist das nicht der erste Fall, in dem es so wäre, wo genau das passiert. Da wird dann noch ein Erzähler drüber geballert und dann werden genau die Synchrontakes aus der Serie benutzt. Also zwangsläufig nicht alle, weil es ist ein Hörspiel.
Nee.
Funktioniert natürlich ein bisschen anders. Werden genau die genommen. Dann wird dann so ein Tony für 50 Euro oder was verkauft. Oder die Hörspielstreams werden vergütet an den Produzenten, an den Verlag. Und die Sprecher kriegen nichts. Die haben quasi ihre ganz normale Standard-Synchrongage bekommen, in der eigentlich nur die Serie beinhaltet sein dürfte.
Genau, man sagt ja, wir versuchen es ja ein bisschen zu differenzieren, zu sagen, die Takes sind so ein bisschen vielleicht das Handwerk, was man bezahlt bekommt, ne, die Takes, die man spricht, die Take-Gage. Und dann ist so die Grundgage so ein bisschen irgendwie das Buyout für die Nutzung, ne. Deswegen schön auch immer bitte auf Grundgage bestehen, sondern und nicht auf das Wort Com-Gage.
Com-Gage ist eine Erfindung der Studios, die sagen, ja, das ist ja das Geld, was du
bekommst. Genau, das ist ja deine Busreise.
Fürs Kommen bekommst.
Ja, da hast du dein Ticket mitbezahlt.
So. Das Com-Gage gibt es vielleicht bei Erwachsenenproduktionen, ich weiß es nicht.
Bitte dich. Und dann sollte es halt eben eine andere Grundgage noch geben für die Ausspielung im auf anderen Medien, ne, natürlich.
Genau, so wie das ja in anderen Bereichen ja auch ganz klar geregelt ist. Wenn du eine Werbung sprichst, dann wirst du danach vergütet, wie es verwertet wird. Also ist es nur in Deutschland, nur im TV oder ist es Deutschland, Österreich, Schweiz, TV, Online, Social Media und so weiter und so fort. Und dann kriegst du für jedes Verwertungsgebiet ja extra nochmal eine Gage. Zu Recht. Weil dort wird ja auch das Geld verdient. Und im Vergleich zu dem Mediabudget, also was das kostet, so eine Werbung zu schalten, ist das ja immer noch Peanuts.
Jetzt ist das natürlich ganz einfach gesagt von uns. Wir sitzen hier und sagen, ja, den Vertrag, das sollen wir ab sofort nicht mehr unterschreiben. das ist natürlich so nett erzählt, aber wenn du dann tatsächlich im Tonstudio bist und du, es ist ja leider noch so eine Gang und Gäbe, dass du einfach so einen Vertrag mit am Ende dem Gagenzettel noch schnell abhakst und nicht im Vorhinein dir erstmal durchliegst, was da noch passiert. Wir appellieren gerade daran, an den Zusammenhalt, das nicht mehr zu tun, aber wir müssen auch sehen, dass diese ganze Maschinerie, dieses ganze Konstrukt, wie funktioniert das überhaupt, wie wird das alles gehandelt, dass das anders aufgebaut wird. Ne?
Absolut, und das ist ja eigentlich total absurd. Ich meine, diese Praxis, die gibt es ja schon ewig. Wir kommen irgendwo hin, sprechen was und danach, ach so, du musst ja noch den Vertrag unterschreiben. Das ist eigentlich total absurd. Das gibt es auch quasi eigentlich nirgends. Das gibt es, ich weiß gar nicht, ob das in anderen Branchen überhaupt so in der Form gibt, weil normalerweise unterschreibst du erstmal voll die dicken Verträge, bevor die Arbeit beginnt. Und nicht irgendwie kommt, lässt jemand kommen. Also, weißt du, selbst beim Fernsehen ist das ja so. Also oft, wenn du als Schauspieler fürs Fernsehen arbeitest, dann kriegst du die Anfrage, ja, keine Ahnung, 4 Monaten ist der Drehtag, alles klar. Hast bis dahin immer noch keinen Vertrag gekriegt.
Echt, ja.
Fährst dann dahin, machst deinen Drehtag. Ich meine, gut, da ist dann in der Regel irgendwie eine Agentur involviert, ja. Also ist irgendwie Tagesgage ausgehandelt, lalala. Aber du kriegst dann teilweise erst irgendwie, keine Ahnung, 2 Wochen später den Vertrag zugeschickt. Und dann frage ich mich immer, ich meine, ich habe es ja noch nie gemacht, weil warum? Ich will ja niemandem schaden, ja. Aber ich denke mir in dem Moment immer so, was ist denn jetzt eigentlich, wenn ich nicht unterschreibe? Und dann sage ich einfach so, ja, nee, nö. Ihr dürft übrigens das Material nicht benutzen, weil ich unterschreibe es einfach nicht. Ich bin halt irgendwie in 8 Szenen irgendwie drin. Könnte leider die Folge jetzt nicht ausstrahlen. Also es ist irgendwie absurd, dass quasi davon ausgegangen wird, dass man einfach alles blind unterschreibt, weil es halt einfach auch gemacht wurde in den letzten
Jahren. Ja, ja, oder dass man halt, man will halt auch nicht der Idi sein, der dann irgendwie nach gedrehtem Material schon, nach abgedrehtem Drehtag, dann im Vertrag sagt, Paragraph 4 finde ich aber nicht so gut, können wir den noch ändern? Ja, wieso, was war, wieso? Ne, man will natürlich dann auch erstmal so aus dem Naturell heraus nicht der Problemfall sein, ne?
Ja,
aber
genau.
Jetzt müssen wir es leider mal alle sein. Die
genau,
Problemfälle, ne?
Genau, weil eigentlich, also das Problem ist ja dann immer, dass du bei den Studios, wenn du dann nicht unterschreibst, fließt halt auch kein Geld. Ne? Aber eigentlich müsste es so sein, wenn die dich anrufen und sagen, hey, Micha, willst du hier in der Produktion sprechen? Wir schicken dir schon mal den Vertrag. Das ist hier Produktion XY, Disney, was auch immer.
Das war Ahnung. Ja, früher war das ja häufig der unter dem Deckmantel, nee, wir dürfen nur noch nicht sagen, was wir machen, wegen NDA und so. Ne?
Ja, man kann
das
ja dann theoretisch auch ein NDA unterschreiben und dann kriegt, dann kriegt man den Vertrag, ist auch okay. Aber ich habe noch nie, erlebt, dass ich vorher einen Vertrag zugeschickt bekommen habe. So, hier, das sind übrigens die Konditionen, das ist die Rechteabtretung, ist das für dich okay? Dann würden wir dann gerne, keine Ahnung, in 14 Tagen mit dir was aufnehmen. Und das passiert einfach nicht. Man kommt halt einfach und dann kriegt man irgendwas vorgesetzt. Und was eigentlich zum Nachteil der Studios ist, ja, also aus unserer Sicht, wenn man es sich finanziell erlauben kann, eine Weile auf die Gage zu verzichten, ist man eigentlich in einer ziemlich guten Situation. Weil man hat die Leistung erbracht, aber man hat noch nichts unterschrieben. Also dürfen die eigentlich noch nichts benutzen.
Mhm.
Ja, aber man kriegt dann halt auch kein Geld.
Inwieweit ist da der VDS eher einfach nur ein Verein, ich weiß es ja selber, aber ich frage jetzt einfach mal, ne? Devil's Advocate, inwieweit ist der VDS da jetzt einfach nur ein Verband, der aggro dagegen ist und sagt, wir fordern, und im Gegensatz dazu, wie weit ist er aber auch in einer gesunden Konversation mit den Studios, oder ist es hauptsächlich gegen?
Nein, es ist auf jeden Fall mit, also wir fordern ja aggro gar nichts, also wir befinden uns ja auch in Gesprächen mit dem...
Aggro sind wir nur in unserer WhatsApp-Gruppen, die wir haben, Sprecher intern. Ja.
Genau, da können sich dann alle mal auskotzen, aber quasi, ich meine, ist ja immer, ich bin natürlich jetzt hier in Personalunion in deinem Podcast, also vielleicht sollte ich dann immer irgendwie dazu sagen, ich sage das jetzt als Mitglied
David,
des
oder?
Vorstands vom VDS oder als privat, als Synchronsprecher sozusagen, aus VDS-Perspektive reden wir mit allen. Ne? Und es geht ja immer um eine Form, also es geht ja immer darum, konstruktiv zu sein, weil das bringt ja nichts, einfach nur gegen irgendwas zu sein. Wir haben regelmäßige Gespräche und Austausche mit dem BVDSP, mit dem Bundesverband der Deutschen Synchronproduzenten, um dort halt zu versuchen, dieses Thema ganzheitlich anzugehen, weil auch bei den Synchronfirmen ist es ein bisschen so wie bei uns, die Entstehungsgeschichte von diesen Firmen ist ja auch so, dass Leute das aus Liebe zum Spiel gemacht haben. Dass Tonleute gesagt haben, oh, ich finde Synchronisation so toll, ich will das machen. Das macht mir total Spaß. Und daraus sind diese Firmen dann gewachsen. Und keiner von denen war von vornherein irgendwie ein Unternehmer. Die mussten dann zwangsläufig auch irgendwie diese unternehmerischen Skills, so wie wir alle ja auch, so mit der Zeit einfach mit aufbauen.
Oder sich Partner
reinholen. Oder sich Partner reinholen, die diesen Teil irgendwie übernehmen. Und das ist ja auch Ursache dafür, dass die Situation so ist, wie es ist. Das sind ja auch alles quasi keine Geschäftsleute, im weitesten Sinne. Ne? Und das bedeutet, dass die sich auch knebeln lassen in den Verträgen von den Auftraggebern. Und dann ist es natürlich für die Studios total schwierig zu sagen, so ja, okay, ja klar, KI-Ausschlussklausel nehme ich rein mit in den Vertrag, aber das bringt mir ja gar, das kann ich eigentlich gar nicht, weil gegenüber meinem Auftraggeber ist das ja gar nicht ausgeschlossen. Also kann ich es dir gegenüber auch gar nicht ausschließen, weil ich kann dir ja nicht garantieren, dann nachher verklagst du ja dann mich, weil ich nicht dafür gesorgt habe, dass mein Auftraggeber das nicht macht. Und das ist ein großes Problem. Das heißt, es ist quasi, da kommen dann wieder wir SprecherInnen ins Spiel. Unser Ansprechpartner ist trotzdem das Studio. Dort müssen wir Druck aufbauen, damit die das weitergeben an ihre Auftraggeber. Und die dann sagen, hey, Netflix, Amazon, Disney, whatever. Ja, kriegen hier voll Druck von unseren Leuten. Wir kriegen hier niemanden mehr vors Mikrofon. Ihr müsst jetzt diesen Passus mal in eure Rechteabtretung aufnehmen, sonst kommen die Leute nicht mehr.
Da sind wir auch beim Thema KI. Wie würdest du die derzeitige Situation um KI einschätzen, als David, aber vielleicht auch als Verbandsvertreter in dem Moment hier?
Ja, das ist natürlich ein großes, sehr, sehr großes Thema. Also vielleicht das Erste, was wichtig ist, was mir wichtig ist zu sagen, ist, dass KI ist ja nicht irgendwie eine Einheit. Es wird immer so in den Medien, finde ich, ist das immer so, ja, die KI. Es sind vor allen Dingen Softwareunternehmen. Das sind Softwareunternehmen, die KI-Lösungen anbieten oder anbieten wollen. Diese Softwareunternehmen werden von Menschen geführt, die Geld verdienen möchten. So, KI ist nicht irgendwie sowas Ominöses, was da irgendwo im Äther rumschwirrt und das ist dann irgendwie da und das ersetzt dann irgendwie alles. Kein Gespenst, das sind Softwareunternehmen. Und es gibt ganz, ganz viele unterschiedliche Einsatzbereiche, in denen das ganz wunderbar ist, was weiß ich, in der Frühdiagnostik
für Navigationssysteme, Brustkrebs,
Navigationssysteme.
Mein Apple HomePod zu Hause, der mir meine Musik spielt.
Richtig, genau. Und aber es gibt natürlich auch viele Bestrebungen, das irgendwie im kreativen Bereich auch einzuführen. Und da muss man ganz klar zu sagen, diese, wenn man sich das genau anguckt und wirklich mal selbst damit arbeitet und mal sich ein Bild generieren lässt, dann wird man sehr, sehr schnell feststellen, irgendein Ergebnis zu produzieren geht ziemlich schnell. Das zu bekommen, was ich haben will, ist eigentlich unmöglich. Es geht nicht. Also nicht ohne, dass du nochmal, wenn du Grafiker bist, nochmal alles irgendwie umbaust oder so lange rumpromptest, bis es irgendwie, also im Zweifelsfall hast du es dann irgendwie auch schneller selber gemacht. Also wenn, dann übernimmt es so eine Art Grundstock an Arbeit, was dir irgendwie unliebsame Prozesse vielleicht ein bisschen vereinfacht. Aber um tatsächlich ein qualitativ hochwertiges Produkt zu schaffen, das ist so der feuchte Traum von irgendwie großen Produzenten, die auf den Knopf drücken und dann kommen da 40 Sprachfassungen von einem Spielfilm bei raus.
Alle Lippen synchron.
Alle Lippen, das sehe ich nicht, das ist technisch nicht möglich, zum aktuellen Zeitpunkt nicht und ich glaube auch generell nicht. Und auch da ist es eminent wichtig, dass KIs nur annähernd so gut sind wie ihr Trainingsmaterial. Also sie sind sowieso nicht gleich gut, das passiert einfach nicht. Sie sind, wenn dann, nur annähernd so gut. Und wenn das Trainingsmaterial scheiße ist, sind die KIs auch scheiße. Und wenn du ein gutes Trainingsmaterial hast, dann wird deine KI tendenziell auch besser.
Weil die KI kein Bewusstsein hat, die in dem Moment
natürlich nicht.
Spontan doch nochmal die Atempause woanders setzt.
Richtig, oder? Genau. Eine KI berechnet nur Wahrscheinlichkeiten. Also ne, wenn wir jetzt deine Stimme synthetisieren würden oder meine, hier aus diesem Podcast, dann würde die KI auch alle Amps und was weiß ich, was ich hier so mache, auch mitnehmen und würde dann, wenn man das jetzt generieren lassen würde, alle x Abschnitte halt irgendwie ein Am einbauen, weil das ist normal, weil das sind die Trainingsdaten. Also, ne, das ist so, ja, Ich bin, glaube ich, ein bisschen abgeschweift. Was war die Eingangsfrage?
Wie geht's dir?
Wie geht's dir?
Die komplette die Situation der KI, vielleicht die große Bedrohung des großen Ganzen, dass das Große und Ganze kaputt geht oder wegfällt oder komplett ersetzt wird, hast du schon so ein bisschen geschmälert.
Abgeschwächt.
Dennoch hat natürlich jeder Einzelne Angst um sein Eigentum, sein Urheberrecht, seine eigene Stimme, sein eigenes Ich in dem Moment.
Ja, also die große Gefahr ist, dass unsere künstlerische Leistung unentgeltlich, missbräuchlich verwendet wird, um KI-Systeme von Softwareunternehmen zu trainieren, die damit Geld verdienen und unsere künstlerische Leistung dafür unentgeltlich heimlich benutzt wurde. Das passiert jetzt schon, es passiert schon die ganze Zeit. Es muss halt aufhören. Und also wir als KünstlerInnen müssen eine Wahl haben, ob wir da mitmachen oder nicht. Wir müssen Ja oder Nein sagen können.
Jeder Mensch müsste das haben, ne? Wenn man auf diese Social-Media-Sache geht, wie Meta jetzt vor kurzem gedacht hätte, es könnte einfach sagen, zum Wohl des allgemeinen Völkertums machen wir jetzt einfach KI anlernen mit allen Sachen. Ne?
Genau, weil Meta dafür bekannt ist, fürs allgemeine Völkerwohlbefinden Dinge zu tun. Also wir müssen eine Wahl haben, machen wir mit oder machen wir nicht mit. Und wenn wir mitmachen, dann muss das vernünftig vergütet werden. Und das ist diese Situation. An dieser Situation arbeiten wir sehr hart im Verband. Dazu haben wir den KI-Gagenkompass jetzt rausgebracht, der öffentlich auf sprecherverband.de auch einsichtlich ist. Da werden noch ganz viele Begrifflichkeiten erklärt. Was ist Synthese, was ist neurales Lernen und so weiter. Also es ist auch für alle, die jetzt nicht direkt irgendwie einen KI-Job machen wollen, wichtig, das einfach mal durchzulesen, weil man sich da einfach informieren kann. Der ist abgestimmt mit internationalen anderen Verbänden und so weiter. Also es lohnt sich wirklich, da mal reinzugucken, weil es wie immer ist, es nimmt ein Stück weit auch die Angst, wenn man sich mehr mit so einem Thema beschäftigt. Mhm. Ich wünschte, das würden noch viel mehr Leute tun, weil man da auch einfach ganz schnell die Grenzen von KI sieht. Und das, finde ich, nimmt auch wieder dann von diesen diffusen Ängsten wieder was weg, wenn man sieht, wie kacke das eigentlich klingt. Ich meine, klar, auf der anderen Seite kann dann auch jemand sagen, ja gut, aber ist egal, der Konsument entscheidet. Wenn es dem Konsumenten alles scheißegal ist, wie das alles klingt, ja, dann Pech.
Das ist ein wichtiger Faktor, finde ich, der gesamten Sache.
Aber weißt du, was ich dazu sage? Ich sage dazu, als Privatperson.
Ja, jetzt musst du wieder umswitchen.
Als Privatperson, ja.
Da ist mal so ein Hut auf, ich lege da so einen Zylinder hinter.
Wenn das so ist, dass es völlig scheißegal ist, ja, wie das klingt. Und wenn irgendwelche roboterhaften, flach gebügelten KI-Stimmen irgendwelche Synchronisationen übernehmen und das völlig fein ist für den Konsumenten, Alter, dann will ich das auch gar nicht mehr machen. Weil dann ist das ja eh alles. Dann
kannst du auch den nächsten Job einfach lispeln.
Ja, warum? Dann muss ich mir für gar nichts mehr Mühe geben. Also was soll das? Aber und deswegen glaube ich das nicht. Also sicherlich, wie bei allen industriellen Revolutionen, wird es von bestimmten Jobs irgendwie weniger geben und andere gibt es dann dafür mehr. Aber Menschen wollen sich verbunden fühlen. Deswegen konsumieren sie Filme und Spiele und Medien, Unterhaltungsmedien im Allgemeinen. Und man fühlt sich nicht verbunden mit einer computergenerierten Stimme.
Ja.
Also was soll das? Also wenn du da deinen Lieblings...
Verbunden fühlen mit einer echten Person, mit Persönlichkeit. Einer, absolut,
ja, richtig, ja, genau.
Das ist so ein bisschen dieses Fansein von jemandem oder überhaupt so sich identifizieren mit jemandem oder so. Klar, ich glaube, das ist noch der Vorteil, den wir als Menschen haben und nicht als Computerstimme, dass man da einfach eine andere Verbindung aufbauen kann. Glaubt ihr im VDS, dass ihr da jetzt... dass ihr da total hinterher seid und ihr müsst euch voll beeilen und Sachen aufarbeiten nachträglich noch, weil das so schnell jetzt gekommen ist dann doch irgendwie auch? Oder denkt ihr, nee, wir sind gut in der Zeit?
Wir tun, was wir können im Vorstand, im Verband. Das ist ja, ich meine, wir machen das ja auch ehrenamtlich. Mhm. Es gibt so eine kleine lächerliche Aufwandsentschädigung, aber also die Stunden, die wir reinstecken in den Verband, ist schon irre. Ich muss zwischendrin auch immer wieder aufpassen, weil ich ja auch noch Familie, Kinder, Arbeit, Geld verdienen muss ich ja trotzdem. Wir machen schon unglaublich viel. Was aber dennoch passieren muss, ist, dass die Leute, also in Anführungszeichen, auf die Straße gehen. Also die Leute müssen mitmachen und denen muss klar sein, wenn wir nichts machen, dann werden wir beklaut werden. Das ist das, also das passiert. Der Verband stellt sich nicht hin und sagt, macht bloß nicht bei KI mit. Also überhaupt nicht, sonst gäbe es ja auch keinen KI-Gagenkompass. Der Verband sagt, hey, wenn ihr das wollt, dann macht das. Aber es muss unter bestimmten Rahmenbedingungen stattfinden, dass wir das verantworten können. Also ne, da geht es nicht nur um die Gage, da geht es auch darum, dass die Server halt, ne, dass das DSGVO-konform abläuft, dass die Server am besten in Deutschland sind und nicht irgendwo in der Cloud bei irgendeinem chinesischen oder amerikanischen Anbieter, wo du nie weißt, was passiert mit deinem Trainingsmaterial dann nachher wirklich.
Mhm.
Ne, also das, ne, wie ich eingangs mal sagte, dass die Leute in der Lage sind, eine informierte Entscheidung zu treffen. Und ob wir zu schnell oder zu langsam sind, das ist so unglaublich schwierig zu sagen, weil es passiert jeden Tag irgendwas Neues. Irgendwelche Fälle treten auf, dass die Stimme von jemandem synthetisiert wurde und plötzlich als Werbung auf einem Instagram-Kanal benutzt wird oder andere Dinge. Also es ist immer irgendwas. Ja.
Wenn ich jetzt noch gar nicht vom VDS groß gehört habe oder da gar nicht so drin bin, was die alles so machen, wie kann ich denn jetzt dafür sorgen, welche Möglichkeiten habe ich denn tatsächlich jetzt für meinen nächsten Gig aufzupassen, dass im Vertrag das Richtige steht?
Ja, also vor allen Dingen den Vertrag lesen. Ich glaube, schlimmerweise ist es so, dass die meisten, bisschen wie wenn man so eine Software installiert und dann so, ja, AGB, ja,
ja, wird schon nichts drinstehen,
weiter.
Soll da drin sein Virus? Als ob. Installieren, komm, ja klar. Genau.
Oh, fuck, jetzt habe ich schon wieder diese ganzen Browser-Extensions installiert. Und ich glaube, leider lesen das die, also lest eure Verträge und guckt halt, ob eine KI-Ausschlussklausel drin steht, weil wenn sie nicht drin steht, ist es halt möglich, dass es trotzdem gemacht wird. Man kann natürlich immer danach irgendwie dann klagen und so und ganz viel Geld in die Hand nehmen, um zu gucken, was ist denn damit passiert, aber ne, wissen tust du es halt nicht. Und der VDS hat diese KI-Ausschlussklausel.
Frei für alle zugänglich.
Frei für alle
nicht
zugänglich.
Nicht nur im internen Bereich. Ja.
Genau, für, anwaltlich erarbeiten lassen, rechtssicher in Deutsch und Englisch erarbeiten lassen. Und wir empfehlen halt wirklich jedem und jeder, das in die Verträge aufnehmen zu lassen, weil dann ist man da zumindest safe. Und diese Ausschlussklausel, die Kritik habe ich auch schon gehört, dass die KI ablehnen würde, das stimmt überhaupt nicht. Da steht einfach nur drin, ihr dürft das nicht benutzen für die und die Zwecke.
Also meine Stimme.
Ja, ne? Genau, meine Stimme, meine Eigenart, meine Modulation und so weiter. Diese Trainingsdaten dürfen quasi nicht verwendet werden, ohne eine separate Absprache mit mir. Das steht da drin. Da steht nicht drin, wir sind irgendwie hier Technologiefeinde und wollen das nicht, sondern ihr dürft das halt nicht einfach so und schon mal gar nicht umsonst. Wenn ihr das machen wollt, dann können wir von mir aus drüber reden, aber das kann nicht in dieser Standard-Hörbuchgage, Synchrongage, was auch immer, mit inkludiert sein. Das ist der wichtigste Punkt. Und das müssen alle selber machen. Die müssen sich hinstellen und sagen, bitte mach die Klausel da rein.
Und wenn zur Not, wirklich, hab den Mut, zur Not am Tag vorher nachfragen. Ich habe den Vertrag immer noch nicht bekommen mit der aktuellen Klausel. Morgen ist der Termin. Wenn er nicht drinsteht, komme ich nicht.
Ja, genau.
Dann mache ich das nicht.
Ja.
Das ist natürlich total einfach gesagt, hier wieder auf der Couch sitzend. Gerade wo wir noch eben davon sprachen, dass vielleicht so ein bisschen so eine Flaute in branchenübergreifend irgendwie drin ist. Natürlich muss man irgendwie gucken, wie man sein Geld verdient irgendwie. Und dass man nicht einfach so den Luxus hat, solche Jobs irgendwie abzusagen, je nachdem, was es ist. Das muss auch jeder für sich selbst wissen. Aber
absolut. Und ich würde auch nie jemanden einen Vorwurf machen, wenn du deinen Kühlschrank nicht voll kriegst und deine Kinder nicht ernährt bekommst. Ey, ja, was, dann geh halt hin und unterschreib und mach. Also ich meine, das ist ja klar, wenn aber wenn man nicht existenziell bedroht ist, ja, und links und rechts ein bisschen Spielraum hat, dann sollte man den auch nutzen und da einfach mal ein bisschen hart bleiben.
Mhm.
Selbst, also einfach, weil dadurch Druck generiert wird bei den Studios. Und das mache ich ja, guck mal, wenn du in deinen Hörbuchvertrag die Klausel reingekriegt hast, dann ist es für mich einfacher, wenn ich beim gleichen Verlag auch ein Hörbuch einspreche und sage, ja, ich hätte gerne die Klausel. Ah, ja, haben wir hier. Der Borgert hat er schon wieder. Erst wollte er nicht, dass wir über unsere Texte nochmal sprechen, 10 Minuten lang. Dann wollte er die Klausel reinhaben.
Ja, und jetzt sagt er das noch bei den anderen Sprechern. Ja.
Ah, toll, ja. Dann, ja, kriegst du auch. Und ich mache es beim anderen Produzenten, dann ist es wiederum für andere leichter. Ja. Und dann machen das alle und dann wird es irgendwann zur Selbstverständlichkeit. Oder zur Selbstverständlichkeit, so rum.
Ah, es gibt so ein paar Wörter, da weiß man nicht. Es gibt zum Beispiel das Wort durchdringend, mit einem durchdringenden Blick. Ich weiß nicht, ist der durchdringende Blick oder ist der durchdringende Blick?
Ja, das ist auch manchmal...
Aber ich fühle mich total schlecht, weil ich denke, wenn ich es falsch mache, bin ich so dumm, weil jeder andere weiß natürlich, wie das geht.
Also ich würde sagen, es ist durchdringend, aha, weil es etwas...
geht durch?
Ja, genau, weil dringend... Also wäre eher eine zeitliche Geschichte.
Schön aber, mit Konjunktiven verpackt, aber ich weiß es auch nicht.
Aber was ich auf jeden Fall schlimm finde, ist, wenn Leute notwendig sagen.
Notwendig, die Notwendigkeit.
Nee, weil es ist ja nicht wendig, ne? Es ist notwendig, es ist die Notwendigkeit und nicht Notwendigkeit.
Ich habe früher immer gedacht, es hieß einbandfrei. Also noch vorm Sprechen, ne? Bevor ich professionell spreche. Ich habe mir gedacht, das ist einbandfrei.
Einbandfrei?
Ja, ja.
Das ich ist dachte,
weil so W und B ist so nah aneinander von der Lippe und ich dachte, vielleicht habe ich es mal irgendwo so gehört.
Vielleicht hat das irgendeinen Sinn. Einbandfrei. Einmal
gibt's bestimmt alles.
Ja, das ist, wenn man keinen Verband mehr hat, weil die Wunde ist schon geheilt, dann ist da kein Einband mehr dran, also das ist nicht mehr eingebunden. Ist einbandfrei.
Ja, dann habe ich es wahrscheinlich richtig benutzt.
Du sollst deinen Podcast eigentlich einwandfrei nennen.
Sprecher Borgert, einwandfrei. Sprecher Borgert.
Einwandfreies Voice-Over.
Hey, zieh nochmal den Verbandshut ab und sei nochmal der David.
Ja,
gehst du noch als David M. Schulze oder bist du nur noch David Schulze?
Nö, nein, das M ist geblieben.
Das M bleibt,
aus meiner Musikerkarriere quasi. Nö, das ist geblieben und das fordere ich auch ein in den Credits.
Verträge noch. Die KI-Klausel muss nicht, aber das M.
Nee, genau, KI ist mir egal. Ihr könnt alles haben für 3 Euro. Aber das M muss rein. Nö, das habe ich so, Ich meine, manche vergessen das natürlich trotzdem und dann erinnere ich die freundlich daran, aber es ist halt, es bleibt, ich habe die Erfahrung gemacht, dass, ne, wenn du das auch im Schriftbild einfach liest, David Schulze ist relativ unauffällig und dann ist das irgendwie so weg.
Ja klar, hat kein Mysterium und, drin, das M für Mysterium,
das
ne?
Das richtig.
Methusalem haben wir, glaube ich, beim letzten Podcast.
Magic.
Ja, stimmt.
Maschine. Muttersohn.
Ja, das ist natürlich alles Marketing.
Ja,
aber alles hör mal, Marketing, du bist ja jetzt auch rege im Hörbuchbereich tätig und sprichst da eine riesengroße Reihe. Eine Warhammer oder die Warhammer-Reihe. Ist es eine Warhammer-Reihe? Ist das ein Universum? Kannst du da kurz ein bisschen was zu erzählen, was du da machst? Und
ja,
seit wann?
Warhammer 40.000.
Wow, 40.000
Warhammer Bände. 40.000.
Geil.
Ist ein Riesen-Franchise mittlerweile. Ist eigentlich auch so ein Tabletop-Game aus den 80ern, so ein Rollenspiel-Ding, wo dann so Armeen quasi gegeneinander kämpfen und dann wird das so ausgewürfelt und so.
Aha.
Und da gibt es aber auch halt, weiß ich nicht, 2, 3 Handvoll AutorInnen, die da diese Romane schreiben in diesem riesigen Universum. Und man muss sich vorstellen, das ist so ein bisschen Herr der Ringe und Star Trek und Star Wars, alles so in einem, ich hoffe, irgendwelche Fans killen mich jetzt
Du
nicht.
Sagst das alles mit Liebe
nach
und Bewunderung.
So einer Aussage, alles quasi so durchgewürfelt. Also es gibt verschiedene Zeitalter, verschiedene Jahrtausende, verschiedene Fraktionen und Planeten. Es gibt quasi die Space Marines, die mit Laserstrahlen piu quasi im Weltall auch kämpfen oder auch auf Planeten. Gleichzeitig ist es aber alles so ein bisschen römisch organisiert. Es gibt auch die Inquisition, das ist quasi wie so der Geheimdienst. Es gibt aber trotzdem auch quasi in diesem Universum Fantasy-Stränge, also wo es, ne, Orks und Zwerge und Zauberer und Untote und so weiter gibt. Also hier im Prinzip kann man sich da das raussuchen, was einem irgendwie am besten gefällt.
Inwieweit kann man sich das raussuchen, wenn man jetzt nur deinen Strang liest, ist da bei dir auch alles drin? Also sprichst du generell die Warhammer-Hörbücher oder ist das so ein bisschen wie heißt das andere noch, was auch noch gibt, so eine Reihe, Percy
Rogan? Perry Roder.
Perry
Das hat mit Warhammer gar nichts zu tun.
Das meine ich nur, das ist ja auch so ein
großes Universum.
Universum,
ja, stimmt. Aber Warhammer ist bei weitem viel größer, weil es gibt da unterschiedliche Reihen.
Sag's ruhig, und besser.
Das müssen die Fans irgendwie entscheiden. Und es gibt halt unterschiedliche Reihen, ne? Und die werden auch von unterschiedlichen Sprechern gemacht.
Ja, das meine ich.
Also ich glaube, Horus Heresie macht, glaube ich, Tom Jacobs. War der eigentlich schon?
Ja, der war hier.
Ja, der war
hier.
Ja, genau.
Ja, klar.
Genau. Und ich habe jetzt kürzlich das Dunkle Imperium gemacht. Und da sind immer so verschiedene
so Trilogien, also, oder was so klein.
Ja,
oder
genau. Es sind dann oft so Trilogien oder es gibt 2 Bände. Es gibt auch Einzelbände. Mhm. Da gibt es auch noch Warhammer Fantasy und Warhammer Age of Sigmar. Das ist auch so eine eher Fantasy-orientierte Reihe. Und dort gibt es halt diese unterschiedlichen Fraktionen. Und die Warhammer-Fans, die haben meistens dann auch irgendwie so eine Lieblingsfraktion. Die finden dann, was weiß ich, die Blood Angels irgendwie besonders toll oder die Grey Knights oder die Astartes-Krieger.
Wie viele Bände hast du schon gesprochen, weil du hier so da rumspringst, als hättest du das Worldbuilding selber gemacht?
Ich weiß es nicht.
Muss ja, aber jetzt drei oder elf? Order,
nee, dann elf.
Ja, okay.
15. Ich weiß, ich müsste auch auf Audible mal gucken oder überall, wo es Hörbücher gibt, gibt es natürlich nicht nur bei Audible, gibt es auch auf Spotify und
BookBeat. Ja, Audible ist immer am einfachsten, weil du, glaube ich, ohne Einloggen einfach suchen kannst.
Ja, ne, genau, man kann zu vielen anderen. Genau, richtig. Also es waren schon einige. Am Anfang, muss ich auch sagen, als ich angefangen habe, ich war erstmal total überfordert. Weil das sind so viele, du liest dann dieses Buch in der Vorbereitung schon, dachte ich so, hä, wer ist das denn? Aber zum Glück gibt es halt ein riesiges Warhammer-Wiki im Internet, ja, wo du das dann halt nachlesen kannst, wer jetzt irgendwie der Blood Angel XY ist und mit wem der eigentlich Beef hatte, ob der vielleicht schon mal gestorben ist und 10.000 Jahre später wiederbelebt wurde. Also es ist schon, ist ein Riesenuniversum. Es gibt dann auch immer, ne, Lautglossar und so. Und es ist dann ganz wichtig, dass die Namen dann richtig ausgesprochen werden und so.
Also das machst du sehr gerne. Ist das so eine der größten Reihen, die du gerade so kontinuierlich machst? Also jetzt, oder machst du noch irgendwie auch irgendwelche Cozy Crime rein im Hörbuch oder bist du gerade in einer Synchronserie noch viel zu hören, über die du gerne sprechen würdest?
Zu der ersten Frage, Hörbuch mache ich zurzeit hauptsächlich Warhammer.
Das sind ja auch Riesendinger da.
Aber das sind Riesendinger, das sind immer so, also mindestens 500 Seiten. Gibt auch Bände, die haben 800 Seiten, also es ist immer sehr, und es tauchen irgendwie 35 Charaktere auf, die miteinander reden. Also es ist sehr vorbereitungsintensiv und auch die Produktion selbst dauert einfach echt lange. Und da muss ich auch dann erstmal immer durchatmen, mal kurz, wenn...
Noch kurze Frage dazu, machst du das gerne so eine Woche Warhammer durch oder machst du lieber eine Tagpause dazwischen?
Ich mache gerne zwei Aufnahmetermine pro Woche. Ja. Und so ein Buch hat zwischen 6 und 8 Aufnahmeterminen.
Ja, bei 6 Aufnahmeterminen wärst du so bei 400-500 Seiten, naja, tatsächlich.
Ja, genau. Mehr, ne? Also, ne, man, klar, wenn es mal richtig gut läuft und es irgendwie... einfacher in Anführungszeichen geschrieben ist, die Übersetzung einfach gut ist, dann schafft man schon auch mal, oder ich schaffe dann schon auch mal irgendwie 100 Seiten am Tag in so einer Hörbuchsession.
Viel wichtiger finde ich, wie lange bist du denn in einem Studio?
Ja, so 5-6 Stunden. Ja.
Mit Pause.
Mit Pause, genau. Aber so im Schnitt würde ich sagen, sind es eher so 80 Seiten, weil es ist einfach, es ist halt nicht irgendwie... Ja, ein Romance-Titel, den man mal so ein bisschen wegsnackt mit einfachen Sätzen und ein bisschen Liebesgeplänkel.
Auch immer nett formatiert.
Und so. Genau, sondern es sind halt irgendwie teilweise 5 Zeiler mit 3 Einschüben und irgendwie, keine Ahnung, das Raumschiff, das im lilanen Licht angeschienen vom roten Gasriesen, der vor 10.000 Jahren noch bla bla bla. Ja, und also 25 Schlenker. Mein Manuskript ist dann so voll markiert mit Markierungen und Atempausen und Sinnbögen, um da irgendwie.
Und das Schöne ist, ich könnte damit gar nichts anfangen, aber du weißt genau, für dich ist das genau.
Für mich ist total klar, welche Pfeile und Haken und keine Ahnung, das alles, was das bedeutet, ja. Also insofern mache ich da neben Warhammer aktuell sehr wenig andere Hörbuchprojekte, weil das mich einfach auch echt zeitlich auslastet.
Und sonst irgendwelche Synchronprojekte gerade, wo du...
Ich habe jetzt kürzlich, das war ein schönes Projekt, weil es kommt im November ins Kino, Nico, die Reise zu den Polarlichtern, so ein Rentierfilm. Und ich freue mich deswegen sehr, weil das der erste Film wird, in dem ich mitgemacht habe... den ich mit meiner Tochter im Kino angucken werde.
Ach, wie schön.
Weil ich mache so viel Erwachsenenkram. Die Kids können kaum was hören von mir, außer wenn ich denen eine Geschichte
vorlese. Heute lesen wir nicht Gryffalo, heute lesen wir Warhammer.
Ja, genau, zum Einschlafen. Und er riss den Kopf ab und trank sein Blut.
Schlaf schön, Schatz.
Papa, warum hat er den Kopf abgerissen?
Das ist ein Blood Angel, du musst verstehen.
Ja, genau. Bei den Blood Angels ist das so. Jetzt leg dich wieder hin. Papa, ich kann nicht schlafen. Ja, der Imperator wacht über dich.
Okay, deswegen ist Nico also ein bisschen harmloser.
Genau, das ist so ein Rentierfilm, da freue ich mich sehr, dass der ins Kino kommt und ich meiner Tochter den angucken werde. Da spreche ich auch den Papa, den verantwortungslosen Papa von Nico. Da freue ich mich schon drauf, mit ihr zusammen das einfach da ins Kino zu gehen und einen Animationsfilm anzugucken. Und abseits von Filmen, die für Kinder sind, interessant für Menschen, die vielleicht ähnlich alt sind wie wir oder ein bisschen älter, als die noch Kind waren, haben die wahrscheinlich zu Hause so He-Man-Action-Figuren gehabt.
Klar, ich hatte früher den Tiger.
Ja?
Ja, mit dieser Maske.
Oder Skeletor und so, weil ich spreche He-Man.
Yeah.
In einer Masters of the Universe Hörspielreihe, die demnächst rauskommt, können alle mal auf Instagram die Retro-Fabrik liken und den followen. Die bringen seit Jahren schon so Masters of the Universe Comics neu raus. Und die haben jetzt eben dieses Hörspiel produziert mit eigenem Content. Und cool. Ich konnte die Rolle des He-Man ergattern. Auch eine Sache, weiß ich nicht, von der ich auf jeden Fall nicht wusste, dass ich nicht wusste, dass ich irgendwann mal He-Man sprechen
werde. Ist da noch viel hängen geblieben bei dir von der Jugend, wie He-Man dreimal so drauf war? Ich weiß nur noch, er schießt sein Schwert und ruft irgendwas.
Bei der Macht von Grayskull, yeah. Genau. Ja, es ging tatsächlich so, also ich hab's noch mitbekommen. Ich hatte auch eine He-Man-Figur und war neidisch auf einen Kumpel von mir, der so das ganze Schloss hatte und Grayskull und hatte so alle möglichen Figuren. Aber dann kamen schon so die Ninja Turtles und die Power Ranger. Und dann war ich dann eher so dann da, aber hab He-Man peripher noch natürlich mitbekommen und fand's irgendwie völlig random und cool, dass ich plötzlich zu dieser Rolle kam und freue mich sehr, wenn das rauskommt. Ich glaube, irgendwie Ende Juli oder so soll's da losgehen.
Geil, dann kannst du den Link an deinen Kumpel schicken und sagen, hier, wer ist jetzt neidisch auf irgendein Schloss? Wer ist jetzt
ja hier, da? Hoffentlich hast du deine Sachen noch im Keller, die sind jetzt wahrscheinlich 5.000 Euro wert.
Boah, das stimmt, ne? Dieser fucking Turtle-Bus, den habe ich mal für 20 Mark damals beim Flohmarkt verkauft. Der ist also unglaublich, was das heutzutage wert ist. Ein bisschen Bücher geschrieben hast du auch jetzt in den letzten Jahren, kann das sein? Synchronbücher meine
ich. Das habe ich auch gemacht, genau, ja. Einfach, weil ich das unbedingt mal ausprobieren wollte, weil ich so oft im Synchronatelier stand und, also wirst du ja auch kennen, die Situation. Dann ist dann ein Buch echt irgendwie nicht geil geschrieben und alle ärgern sich. Regie ärgert sich, Cutter ärgert sich, du ärgerst dich, mit so, fuck, das passt alles überhaupt nicht auf die Lippe. Und dann brainstormt man da irgendwie zu dritt rum, wie man das jetzt irgendwie hinbiegt, dass das alles irgendwie schöner vom Gesicht runterkommt, wie wir im Synchron sagen. Und dann dachte ich irgendwann, nachdem ich da echt jahrelang mich immer wieder rumgemeckert habe, ich so, ich glaube, ich will das jetzt mal selber ausprobieren. Immer nur meckern, das zählt nicht. Muss auch mal, ja, ne, muss auch dann selber mal gucken.
David M. Schulz, das M steht für Meckern.
Das Manifest, für Manifestation. wollte ich mir das selber mal beweisen und gucken, wie die Arbeit denn tatsächlich ist. Und genau, dann habe ich das gemacht.
Ja, und wie war das? Also, weil das ist ja auch sehr zeitintensiv.
Es ist sehr zeitintensiv, total, ja. Aber es ist, finde ich, eine total, also der kann man auf meiner Webseite, glaube ich, auch finden, das Projekt. War ein Weihnachtsfilm, sehr süßer Weihnachtsfilm, hat mir echt total gut gefallen. Und das ist eine sehr schöne Arbeit. Es ist totales, wildes Rumgepuzzle. Ich meine, du weißt es ja selber, du schreibst ja auch. Ja. Aber ich finde das total toll. Also ich glaube, jeder, der gerne mit Sprache umgeht, dem wird es gefallen.
Ja, es ist sehr belohnend.
Dann, du musst irgendwie 1000 neue Formulierungen und Satzstellungen finden, um irgendwie so der Anatomie der Szene gerecht zu werden, den Figuren treu zu bleiben. Aber trotzdem müssen die eigentlich was komplett anderes sagen, als die Rohübersetzung hergibt, weil es passt halt hinten und vorne nicht aufs Gesicht und auf die Lippe drauf. Und also hat mir total viel Spaß gemacht.
Das fällt mir auch viel eher auf bei der Synchronisation, als dass es irgendwie nicht auf Lippe passt, wenn ich höre, dass es einfach in Anführungsstrichen, gerade jetzt sind wir mal mit dem Englischen, weil ich die Sprache natürlich verstehe im Gegensatz zu Koreanisch, dass es einfach nur wortwörtlich übersetzt ist von Englisch auf Deutsch. Und du denkst, dann ist es irgendwie auf Lippe gepasst worden, aber du sagst, kein Mensch sagt, hey, bist du okay? Das hat mich immer viel mehr gestört.
Wobei mittlerweile wahrscheinlich schon, weil es dann so, ne, findet dann Einzug in den Alltagssprachgebrauch, wie zum Beispiel macht Sinn.
Aha, ja.
Das ist ja auch ein totales Synchrondeutsch für makes sense, weil es irgendwie schöner aussieht, aber eigentlich ergibt etwas Sinn. Nichts macht.
Ich habe am Wochenende total Sinn. Viele neue Freunde gemacht, richtig klasse, auf so einem Fest. Nee, hast du nicht. You made some friends, aber du hast keine Freunde gemacht.
Du hast Freunde gefunden.
Aus Ton.
Ja, genau. Ich backe mir meinen Freund.
Schön. Gibt es noch irgendetwas, was du sagen möchtest, als irgendeiner deiner Hüte, die du aufhast, als David oder als VDSler?
Ja, also ich kann nur, also jetzt VDS-Hut auf, ich kann nur alle meine Sprecher, also alle, die professionell vom Sprechen leben und professionell am Mikrofon arbeiten, kann ich nur empfehlen, Mitglied im Verband zu werden, unsere Arbeit, die für uns alle ist, zu unterstützen, mal abgesehen von den offensichtlichen Benefits, die es im Verband gibt, also zum Beispiel ausformulierte AGB, die man benutzen darf für sich selbst, eine Rechtsschutzversicherung, die auch Urheberrecht mit einschließt und so. Das sind ganz klare Vorteile und der Austausch mit allen KollegInnen, aber einfach, ja, wir müssen jetzt alle zusammenrücken, wenn wir die Bedingungen in unserem Berufsstand mitgestalten wollen. So, VDS, Hut ab. Mitglied werden auf sprecherverband.de noch schnell eingeschoben, bevor der Hut hier auf der Couch landet. Und als Privatperson kann ich nur sagen, geht aufrecht. Und man muss sich entscheiden, ob man auch Karriereeinschnitte in Kauf nimmt, aber dafür weiterhin aufrecht geht. Und wenn man Prinzipien hat oder Ideale hat, dann lohnt es sich auch, die einzuhalten. Mhm. Weil am Ende des Tages muss man ja in den Spiegel gucken können. Und
ja, Karma wird ein bisschen unterschätzt. Nicht als magische Macht, die einem wirklich irgendwie irgendwas zurückgibt, sondern wie du gerade sagst, das Karma sehe ich mehr so als Ding, dass ich mich selber danach noch im Spiegel ansehen möchte. Und vielleicht deswegen, weil ich irgendwie eine Entscheidung anders getroffen hätte, als mein Naturell ist, die nächste Entscheidung dann auch wieder ganz anders treffe. Und dann ist das irgendwie so ein Schneeballeffekt, der dann irgendwie nach hinten losgehen kann.
Ja, entscheidet nicht aus Angst. Angst ist kein guter Handlungsratgeber.
Und hinterfragt Sachen vielleicht auch, wenn sie zu gut wirken, als dass sie vielleicht wirklich sind. Sei es irgendwie ein Batzen Geld für irgendwas, wenn wir gerade beim Thema KI sind, ne? Wenn dir jemand sagt, ja, 20.000 Euro und wir dann brauchst nur so 4 Stunden im Studio sein und dann.
Da bist du vielleicht, je nachdem, was für einen Vertrag du dann unterschreibst, bist du dann der Nachrichtensprecher vom AfD-Fernsehsender, keine Ahnung.
Ja, also, ja. Also, klar. Geht alles.
Es sei denn, du willst das, dann bist du halt ein Arsch.
Apropos. Du bist gerade eben hier ins Studio gekommen und ich habe gesagt, du musst mal ganz kurz, bevor wir anfangen, müssen wir ganz kurz was einsprechen. Ohne irgendeinen Vertrag zu unterschreiben,
ja,
hast du einfach gesprochen, was ich dir vorgelegt habe.
Hab ich gemacht.
Jetzt kommt die große Auflösung. Wir sind hier im Staffelfinale der 5. Staffel von Borgert spricht. War eine kürzere Staffel, ist nicht so schlimm. Hoffe trotzdem eine sehr knackige, saftige. Kleine Sommerpause gibt's jetzt und was wieder hinter den Kulissen passiert ist nach den Episoden, was dann nicht gesendet wurde, ist, dass jeder Sprecher... Und du warst jetzt da auch involviert, aber wusstest nicht, worum es geht, eine Zeile, einen kleinen Vers eingesprochen hat. Und zwar habe ich meine Sprecher dieser Staffel den R-König einsprechen lassen, aber rückwärts. Und ich habe jetzt vorbereitet, dass ich das natürlich alles reversed habe.
Der Reise zu spät durch Nacht.
Genau, diese Zeile hast du gerade eingesprochen, eben rückwärts.
Und ach, ich habe die erste Zeile,
Du hast die erste Strophe eingesprochen gerade eben, ohne dass du es gemerkt hast. Und wir hören uns jetzt mal an, wie die Sprecher der 5. Staffel von Borgert spricht, bei denen ich mich ganz herzlich bedanken möchte. David M. Schulze, danke, dass du nochmal hier warst.
Danke
das
dir.
Waren noch der Ferdi Östen, die Chantal Busse, die Caro Skrimali, der Tom Jacobs, die Christina Ann Salamea und der Jens Hartwig. Die hört ihr jetzt alle. Die Idee war super lustig, fand ich, in meinem Kopf, da die Leute rückwärts den Erlkönig einsprechen zu lassen. Als ich es dann editiert habe, habe ich gemerkt, das klingt gar nicht so gut, wie ich es mir vorgestellt habe. Und es ist auch noch sehr, sehr lang geworden. Also,
das macht Lust auf mehr. Ja. Also, es ist scheiße und es dauert lang. Aber bleibt bitte
deswegen
dran.
Viel Spaß jetzt dabei. Wir beenden jetzt die Folge und dann könnt ihr auch, wenn ihr wollt, schon abschalten. Aber vielleicht habt ihr ja trotzdem Lust, wenn ihr den Erlkönig euch ausdruckt, obwohl ihr druckt nicht. Greift mal, ruft mal auf und lest mal mit. Oder ihr erkennt es vielleicht so, was das ein oder andere Wort kann man dann doch raushören. Viel Spaß dabei. Dankeschön, David, dass du da warst.
Danke für die Einladung.
Tschüss, Erlkönig.
Tschüss.
Der Erlkönig Johann Wolfgang von Goethe.
Vielleicht ist so spät doch Nacht und find Es ist der Vater mit seinem Kind. Er hat den Knaben voll in dem Arm. Er fasst ihn sicher. Er hält ihn warm.
Mein Sohn, was bringst du so an dein Gesicht? Siehst, Vater, du den Erlkönig nicht? Den Erlkönig mit Grund und Schweif. Mein Sohn, es ist ein Nebelstreif.
Du, liebes Kind, komm, geh mit mir. Gar schöne Spiele, spiel ich mit dir. Manch bunte Blumen sind an dem Stand. Meine Mutter hat manch Stühlen gewandt.
Mein Vater, und hörest du nicht, was Erlkönig mir leise verspricht? Sei ruhig, Baby, ruhig, mein Kind. In Stüren verherren, sauselst der Feind.
Fließ feiner Knabe, du mit mir gehen. Meine Schlöcher sollen dich fahren schön. Meine Schlöcher führen den nächtlichen Rhein und fegen und tanzen und singen die Schein.
Mein Vater, und seht du nicht dort, Erlkönigs Töchter am düsteren Ort. Mein Sohn, ich sehe es genau, es scheinen die alten Fieden so grau.
Ich liebe dich, mich heißt deine schöne Gastlas. Und bist du nicht fällig, so brauch ich Gewalt. Mein Vater, jetzt fass er mich an. Erlkönig hat mir ein Leid getan.
Stimm, was dir graus ist, er reicht ist, Gewschin. Er hält Dienst in Arm in das Mächens Kind. Er reicht den Hof mit Mühe und Lust in seinen Armen. Das Kind fahrt los.
Borgard spricht ist eine Podcast-Produktion von Film & Voice. Die Titelmusik ist geschrieben und arrangiert von der M. Borgard Band. Fotos und Videos zum Podcast gibt's auf www.borgard.de/podcast oder bei Instagram @sprecherborgard.